Ich beginne mit einem Gebet. Vater, dein Ja ist der Ursprung aller Ja-Worte in dieser Welt. Dein Ja ist die Liebe, die uns als deine Kinder wollte. Dein Ja ist schöpferisch und weckt alle Wesen zum Leben und macht sie fähig, dankbar Ja zu sagen. Dein Ja ist stärker als unser Nein und tilgt unsere Sünden. In deinem unfassbaren Ja hast du nicht gezögert, Jesus, deinen einzigen Sohn, dem Tod auszuliefern, um uns das Leben zu schenken und uns zu neuen Menschen zu machen. Nimm an unseren Dank. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie begrüßen, auch alle Hörerinnen und Hörer, die über Radio Horeb uns angeschlossen sind, zu unseren Exerzitien hier im Bergkloster Bestwig, die wir ja traditionell zu jedem Jahresanfang halten und jeweils unter einem verschiedenen Thema. Das letzte Mal haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Lasst euch vom Geist entflammen, hieß das Thema. Diesmal heißt es: Mensch, wer bist du? Gestern sagte mir schon jemand: Pfarrer Abel, machen sich drauf gefasst, dass ein Sturm der Empörung und Entrüstung Sie auf diese Vorträge hin erwarten wird. Denn dieses Thema ist heute ein viel diskutiertes Thema. Was ist der Mensch? Und es kommt eben nur darauf an, aus welcher Perspektive wir das betrachten. Wir haben heute Morgen schon beim Gottesdienst von den zwei Perspektiven gesprochen. Es gibt die Himmelreich-Perspektive, also wie Gott den Menschen wollte. Und es gibt die Perspektive des Reiches der Erde, der Civitas Terrena, würde der heilige Augustinus sagen, die von der Prämisse ausgeht, dass der Mensch sich selber Sinn geben muss für sein Leben. Also wie gesagt, das Thema aus der Himmelreichssicht ist heute nicht mehr dem Mainstream, also dem allgemeinen Geist dieser Zeit entsprechend. Gerade vor wenigen Tagen las ich das Zitat von Rainer Maria Rilke, der gesagt hat: Seid nur einen Tag unmodern, dann werdet ihr sehen, wie viel Ewigkeit ihr in euch habt. Nur einen Tag unmodern. Oder man könnte es auch anders sagen, wie es der dänische Philosoph Kierkegaard einmal gesagt hat: Christ sein kann man nur im Gegensatz zur Welt. Das heißt also, wenn wir die Wahrheit Gottes verkünden in diese Welt hinein, in diese Menschheit hinein, die sich der Weltlichkeit und der weltlichen Logik angeschlossen hat, dann werden wir immer auf Widerstand stoßen. Es gibt keine Harmonisierung zwischen beiden. Es gibt nur ein Ja oder Nein, ein Entweder-Oder, aber keine Harmonisierung im Sinne eines sowohl als auch. Das müssen wir wissen, wenn es um die Wahrheiten des Reiches Gottes geht. Das klingt zunächst einmal intolerant, wenn Jesus zum Beispiel von sich sagt: Ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin die Wahrheit und habe nicht irgendeine Wahrheit. Ich bin das Leben. Dann heißt das also, dass er mit einem Anspruch in diese Welt gekommen ist, die Widerspruch geradezu provoziert. Klingt intolerant, aber wenn es wahr ist, das heißt, wenn es nur eine Wahrheit gibt, dann gibt es für uns wirklich nur einen Weg des Glücks, dass wir uns dieser Wahrheit anschließen. Und in diesem Sinne sollen wir auch die Worte Gottes lesen und verstehen. Wir wollen ja auch versuchen, vor dem Hintergrund der Heiligen Schrift diese Wahrheit über den Menschen zu verstehen. Aber auch da gilt das Wort, richtig verstehen kann man nur, was man in Liebe liest. In Liebe zu Gott liest. Das kann man recht verstehen. Also die Frage steht jetzt im Raum, Mensch, wer bist du? Wir kennen ja den Ruf Gottes am Anfang nach dem Sündenfall, wie Gott Adam ruft, wo bist du, Mensch, wo bist du? Man könnte es auch anders übersetzen. Wo ist dein Ort? Wo ist dein Platz? Jesus hat einmal zur heiligen Katharina von Siena gesagt, denke daran, dass ich der bin, der ist, und du die bist, die nicht ist. Da wird eine genaue Ortsbestimmung vorgenommen. Gott ist vom Wesen Gott, der Mensch ist aus Gnade, so könnte man das sagen. Oder wie in der Nachfolge Christi es steht, bei Thomas von Kempen, bevor du betest, mach dir erst einmal klar, Gott ist im Himmel droben und du bist hier auf der Erde unten. Und wenn dir das klar ist, dass du es mit dem zu tun hast, der vor dir war, der über dir ist, der die Wahrheit von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dann wirst du bescheiden und wirst auch empfangsbereit und dann wirst du auch die Wahrheit verstehen und die Weisheit Gottes begreifen und annehmen können. Aber nur so. Wenn der Mensch sich selber Sinn geben will, also sich sozusagen, wie man das ausdrücken könnte, ein positivistisches Weltbild schafft, indem er selber den Sinn setzt und die Gebote und Gesetze selber konstruiert. Dazu hat Papst Benedikt der 16. in seiner berühmten Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22. September 2011 gesagt, dann ist das, als wenn wir Betonbauten ohne Fenster konstruierten, in denen wir uns Licht und Klima selber geben möchten, aber nicht mehr das Licht aus der Welt Gottes beziehen möchten. Das kennen wir von den Schildbürgern, die solche Dummheiten gemacht haben, die Häuser gebaut haben, ein Rathaus ohne Fenster. Und der Mensch baut sich ein Haus ohne Fenster, lässt das Licht Gottes aber nicht mehr hinein, sondern erhält es durch künstliches Licht. Und dann entsteht einfach diese Sehnsucht nach dem wahren Licht. Und Papst Benedikt hat damals dem Bundestag zugerufen, die Fenster müssen wieder aufgerissen werden. Das heißt also, die Sicht ins Jenseits muss wieder möglich sein, damit der Mensch überhaupt weiß, wozu er auf der Erde ist und wer er ist. Das geht nur, indem wir die Fenster aufreißen. Interessant, das geht genau zusammen mit den Worten und dem Bild, das ja Johannes dem 23. zugeschrieben wird, der einmal von einem Journalisten, nachdem er das Konzil angekündigt hatte, gefragt wurde, was soll das Konzil bewirken? Und da soll der Papst ohne Worte ans Fenster gegangen sein und das Fenster geöffnet haben. Das soll das Konzil bewirken. Das kann man natürlich jetzt verschieden betrachten. Einmal so, dass frische Luft in die muffige Kirche kommen soll, so könnte man das übersetzen. Man kann es auch andersrum übersetzen, dass Pneuma, Heiliger Geist, aus der Kirche hinaus strömen soll in die Welt, also missionarische Kirche. Man kann es auch so deuten, damit, nachdem die Fenster ja verdunkelt waren, endlich Licht von außen wieder hineinkommt in diese dunkle Welt, die der Mensch sich selber verfinstert hat durch seine falsche Logik, die er aufgebaut hat, indem er Gott nicht mehr einbezieht in sein Weltbild, sondern sich sein Weltbild selber macht, indem der Mensch der Mittelpunkt ist und nicht mehr Gott. Man könnte das wirklich so vergleichen wie mit dem ptolemäischen Weltbild und dem kopernikanischen Weltbild. Als Ptolemäus herausgefunden hatte, das war immerhin schon etwas Besonderes, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Da ging man davon aus, dass das ganze All, alle Gestirne, Sonne, Mond und Sterne sich um die Erde kreisend bewegen und die Erde der Mittelpunkt des Kosmos ist. Bis dann auf einmal durch die neue Sicht, die die Wissenschaft eröffnete, zum Vorschein kommt, dass die Erde ein ganz, ganz verlorener, kleiner Planet inmitten von Millionen von Licht, Milchstraßen ist, von Sternen und Sonnensystemen, die unüberschaubar sind, irgendwo im Weltall angesiedelt. Wenn man überhaupt von einer Sicht sprechen will, wo ein Mittelpunkt zu suchen ist, muss man sagen, wir müssen von dem Weltbild, das die Erde zum Mittelpunkt, also vom geozentrischen Weltbild, müssen wir uns lösen zum Weltbild, das die Sonne zum Mittelpunkt hat, um die die Erde kreist. Wenn aber der Mensch sich selber zum Mittelpunkt des Kosmos erklärt, dann fällt er zurück in das alte Weltbild des Ptolemäus und ist nicht mehr offen für die Neuigkeit, die uns die christliche Botschaft bringt. Übrigens war es auch Papst Benedikt, der gesagt hat, das Christentum hat von Anfang an immer die Funktion der Aufklärung gehabt. Sehr interessant, dass also eine Strömung im 17., 18. Jahrhundert sich anmaßte, sich Aufklärung zu nennen. Aber in Wirklichkeit hat das Christentum immer aufgeklärt. Denken wir daran, wie Paulus auf dem Areopag den erstaunten Athenern erzählte, was das wahre Weltbild ist. Dass nicht die Götter irgendwo auf einem fernen Olymp sind und unerreichbar für uns, sondern wir leben und bewegen uns und sind in ihm, in diesem einen wunderbaren Gott, der uns so nahe ist, dass wir nicht auf einen hohen Berg steigen brauchen. Das ist Aufklärung. Und genauso klärt uns auch das Christentum und die Botschaft Christi auf über das, was der Mensch ist. Und Papst Benedikt hat in seiner Rede vor dem Bundestag darauf hingewiesen, dass das Auftreten der sogenannten ökologischen Bewegung der 70er Jahre, die ja heute sich in der Politik fortsetzt, nicht die Fenster aufgerissen hat, aber immerhin ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist und heute noch bleibt. Und dann kommt er zum Wesentlichen zu sprechen. Er sagt, die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, der nach wie vor weitgehend ausgeklammert wird. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit, der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Das ist sehr geschickt ausgedrückt. Der Papst vermeidet das Wort Schöpfung, weil er weiß, viele von den Geschöpfen, die da vor ihm saßen, viele von diesen Kreaturen im Bundestag haben überhaupt keinen Glauben mehr an einen Schöpfer. aber sie reden von der Natur. Und die Natur ist vorgegeben. Der Mensch hat eine Natur, die sich seit Anfang seiner Schöpfung, seines Daseins auf dieser Erde nicht geändert hat. Und wir können heute nicht hergehen und können sagen, alle Jahrhunderte vor uns haben sich geirrt. Wir bauen jetzt ein neues Menschenbild auf und konstruieren eine neue Gesellschaft nach diesem Bild. Der Papst weist darauf hin, es gibt etwas, was vorgegeben ist, was wir nicht in der Hand haben, in das wir uns einordnen sollen. Die Sprache der Natur hören. Und er gebraucht sogar das Wort vom Naturrecht, das ja in der Theologie, auch in der Juristerei in den letzten Jahrzehnten etwas in Verruf gekommen ist. Aber es gibt etwas, das der Natur, der Dinge und der Schöpfung einfach eingepflanzt und einprogrammiert ist, das wir nicht einfach ändern können. Davon gehen wir also aus, wenn wir die Betrachtung halten, Mensch, wer bist du? Oder, wie gesagt, Adam, wo bist du? Wo ist dein Platz? Dort oben, wo Gott ist, oder dort unten auf der Erde, wo die Geschöpfe sind? Der Papst hat in seiner Rede ja Bezug genommen auf das erste Buch der Könige. Und ich zitiere auch wieder hier aus seiner Rede. Im ersten Buch der Könige wird erzählt, dass Gott dem jungen Salomo bei seiner Thronbesteigung eine Bitte freistellte. Was wird sich der junge Herrscher in diesem wichtigen Augenblick erbitten? Erfolg, Reichtum, langes Leben, Vernichtung seiner Feinde? Nicht um diese Dinge bittet er, er bittet: Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Es gibt ja auch dieses wunderbare Gebet des Salomo aus dem Buch der Weisheit, wo er darum bittet: Herr, schenk mir die Weisheit, die an deiner Seite thronte, als du die Welt erschaffen hast. Sie weiß und versteht alles. Ich bin zu jung und zu unerfahren, um diese Weisheit von mir aus zu haben. Das ist wunderbar in der richtigen Reihenfolge gedacht. Gott ist oben, ich bin hier unten. Adam, wo bist du? Und ich kann wirklich nur begreifen, wer ich bin, wenn er es mir sagt. Hörendes Herz. Der Mensch ist zum Hören geschaffen. Nicht zum Reden. Am Anfang war das Wort, aber nicht bei den Menschen. Das Wort war bei Gott. Und deswegen ist der Mensch dazu geschaffen, zu hören und zu empfangen. Wenn er erst einmal diese Ortsbestimmung vorgenommen und die Koordinaten richtig gesetzt hat, dann kann er auch in etwa verstehen, wer er ist und wozu er von Gott auf diese Erde gestellt worden ist. Es geht also um die Wahrheit, um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer vor uns und über uns. Bevor wir Menschen geschaffen waren, war die Weisheit schon bei Gott. Und alles ist aus dieser Weisheit heraus geschaffen worden, hat seinen Sinn. Und das nennen wir halt Natur. Wir sprechen ja in der Computersprache von Programm. Da ist etwas einprogrammiert. Vom Schöpfer, von ihm. Aus der Welt der Technik kennen wir das alles. Wenn ich zum Beispiel eine Waschmaschine kaufe, dann werde ich wahrscheinlich erst einmal die Gebrauchsanweisung lesen, damit ich diese Maschine nicht verderbe und ich weiß genau, wo das Waschmittel eingefügt werden muss und was ich überhaupt nur unter bestimmten Bedingungen dort waschen kann. Ich kann also keinen Kies reinigen wollen oder irgendwelchen Unsinn machen wollen. Derjenige, der die Waschmaschine konstruiert hat, der hat das alles so einprogrammiert, damit sie genau dem Zweck und Ziel dient, zu dem die Maschine geschaffen ist. Das weiß jeder. Und wenn er sie dann zerstört und dann reklamiert, dass er ja eine Garantie auf die Maschine hat, wird man ihm sagen, ja, lieber Freund, du hast die Anleitung nicht richtig gelesen. Die Garantie kommt dir nicht zu, weil du dich gegen die Vorschriften verhalten hast. Du hast die Maschine, hast du zerstört. Und so ist es auch mit der Natur des Menschen. Es gibt da eine Gebrauchsanweisung, wie der Mensch Mensch sein kann. Und diese Gebrauchsanweisung könnte man die Gebote Gottes nennen. Und die Gebote Gottes geben uns eine Fähigkeit, in einer Weise Mensch zu werden, dass wir wirklich das sind, was man Ebenbild Gottes nennen kann. Denn die Gebote Gottes sind, wenn man es genau betrachtet, Ausfluss seines Wesens, heruntertransponiert auf unsere menschliche Natur und unsere menschlichen Bedingungen. Aber wenn wir sie halten und danach leben, dann können wir wirklich sagen, wir sind wie Gott. An uns ist etwas ablesbar vom göttlichen Wesen, das uns natürlich von Natur aus nicht zukommt, weil wir Geschöpfe sind, aber aus Gnaden uns geschenkt ist. Der Mensch ist also nicht ein Produkt des Zufalls. Den Materialismus können wir nicht akzeptieren, der sagt, der Mensch sei aus der Evolution entstanden, einer Materie, die von Ewigkeit her besteht. Die Materie ist ewig, heißt es da. Nun ja, da muss man schon mal das Wort Materie hinterfragen. Das Wort Materie leitet sich von Mater ab. Mater bedeutet Mutterschaft. Mutterschaft bedeutet empfangen. Da muss also einer sein, der gibt, der etwas uns schenken will. Also Materie kann aus sich gar nicht sein, weil sie Mutterstoff ist. Diejenigen, die diese Worte einmal geschaffen haben, die haben schon gewusst, was sie bedeuteten. Heute hat man es vergessen. Die Materie ist heute einfach nur noch nutzbarer Stoff, verzweckbarer Stoff, aus dem ich machen kann, was ich will. Und dann sagen die Materialisten, auch die menschliche Vernunft sei ein Produkt der Materie. Das bedeutet also, der Mensch muss sich selber den Sinn seines Lebens geben. Er findet ihn also nicht vor. Und da kann jeder Mensch natürlich auch zu seinem eigenen Ergebnis kommen. Ich erinnere mich an eine Umfrage, die einmal gemacht wurde auf dem Domplatz in Mainz, wo die Leute, die da vorbeigingen oder zum Teil aus der Kirche kamen, gefragt wurden, sagen Sie doch mal, was ist der Sinn Ihres Lebens? Und da war großes Achselzucken. Manche sagten, gute Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Andere sagten, den Sinn muss man sich selber geben. Nur ganz wenige sagten, der Sinn des Lebens ist uns von Gott gegeben, heilig zu werden. Auf diese Antwort kam praktisch niemand. Das heißt also, der Mensch ist so sich selbst zum Opfer gegeben, sich selbst anheimgegeben. Er muss sich selber seinen Sinn geben. Das heißt also, es gibt so viele Sinngebungen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Das kann doch wohl nicht sein. Wie kann ich dann überhaupt noch Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenfügen? Wie kann dann noch ein Staat oder eine große Gemeinschaft funktionieren? Dann wären also sozusagen die Gesetze, die der Staat erlässt, nichts anderes als eine Art Koordination der verschiedenen Wünsche und Meinungen und Sinngebungen, um einigermaßen zu verhindern, dass der Mensch für den anderen zum reißenden Wolf wird. Das kann doch wohl nicht der Sinn sein. Es muss doch etwas geben, was uns gemeinsam eingegeben ist, unserer menschlichen Natur. Also die Folge ist genau das, was Papst Benedikt genannt hat, der Relativismus, der zur Diktatur wird. Du musst alles gelten lassen. Alles ist gleich gültig. Du musst zu allem Ja sagen können und alles akzeptieren können. Und das ist heute tatsächlich gängige Meinung geworden, dass man zum Beispiel auch schon in der Schule, schon im frühkindlichen Alter die Kinder so erzieht, dass man sagt, wir müssen lernen, die verschiedenen Lebensformen und Partnerschaftsformen zu akzeptieren. Das heißt, gut zu heißen. Das kann man doch wohl nicht als christliche Lehre bezeichnen. Und so können wir auch nicht versuchen, irgendwie die Bibel in Einklang zu bringen mit dieser Form und Denkweise des Relativismus. Der Mensch ist nicht aus der ewigen Materie entstanden, sondern aus dem Willen des Schöpfers. Am Anfang war das Wort Logos, griechisch, bedeutet ja mehr als ein dahingesagtes Wort, verstehen Sie? Da ist Sinn dahinter, da ist Inhalt drin. Ja, man darf sogar sagen, die ganze göttliche Liebe spricht sich in dem Logos aus. Wir haben das doch zu Weihnachten gefeiert. Die göttliche Liebe spricht sich in dem Mensch gewordenen Logos aus. Denn das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, um bei uns zu bleiben. Mir gefällt diese Stelle so wunderbar, die im Lukas-Evangelium von den beiden Emmaus-Jüngern berichtet wird, wie sie dann in Emmaus ankommen und dann heißt es, und sie baten ihn, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und dann heißt es, und Jesus kehrte bei ihnen ein, um bei ihnen zu bleiben. Ein wunderschönes Wort. Das heißt also, er ist es doch, der den Sinn des Menschen uns wieder neu erschließt und offenbart und selber auch als eine vorbildhafte Gestalt vor Augen gestellt ist, dem man nachahmen kann. Natürlich in einer völlig anderen Weise, als heute Erfolgsmenschen dargestellt werden. Am Anfang war also der Logos. Und der Mensch trägt in sich als Geschöpf Gottes diese Sprache des Logos. Das heißt, es gibt im Menschen eine Logik des Logos. Es gibt eine Logik Gottes, eine Logik des Reiches Gottes, die der menschlichen Natur eingegeben ist. Das wahre Menschsein erweist sich in dem, was wir Heiligkeit nennen können oder was mit dem Wort Gott Ebenbildlichkeit zum Ausdruck gebracht ist, schon im ersten Kapitel der Heiligen Schrift. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Das ist die Heiligkeit, dazu sind wir alle berufen. Das ist die Verwirklichung des Menschseins nach dem Willen und Plan dessen, der uns geschaffen hat. Und darauf müssen wir immer wieder zurückkommen und müssen zunächst einmal den Menschen betrachten, wie Gott ihn gewollt hat, wie der Mensch von Gott geschaffen wurde vor dem Sündenfall. Es gibt bei Matthäus im Kapitel 19 eine Stelle, da heißt es, da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Man kann es auch so übersetzen, im Ursprung war das nicht so. Und diesen Ursprung müssen wir gewissermaßen zur Richtschnur nehmen für unser Verhalten heute. Wir dürfen also nicht als Richtschnur nehmen den gefallenen Menschen, sondern den Menschen im Urstand, wie Gott ihn gewollt hat. Das ist für uns der Maßstab für jede Moral und für jede Ethik, die unser Menschsein betrifft. Was ist also dieser Ursprung und dieser Anfang? Oder wir könnten fragen, was bedeutet paradiesisches Menschsein? Die heilige Hildegard von Bingen, sie unterscheidet den Menschen in drei verschiedenen Abstufungen, nämlich den Menschen, den Homo constitutus, den Homo destitutus und den Homo restitutus. Der Homo constitutus ist der Mensch, wie Gott ihn gewollt hat, wie er ihn konstituiert hat, wie er ihn geschaffen und gewollt hat. Das ist der Mensch im Ursprung, sozusagen im paradiesischen Dasein. Und dann kommt die Katastrophe, der Sündenfall, der das Menschsein gewaltig geprägt hat, bis heute. Das ist der Homo destitutus, also der von Gott abgefallene Mensch, der auch von seiner wahren Natur natürlich sich entfernt hat und abgefallen ist von seinem Wesen. Und dann kommt Christus in die Welt und er schafft den Menschen neu. Es heißt ja in der weihnachtlichen Oration, O Gott, du hast den Menschen wunderbar geschaffen und noch wunderbarer wieder erneuert. Und das ist der Homo restitutus. Und der Homo restitutus orientiert sich wieder an dem Urstand dessen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, also am Homo constitutus. Das ist eigentlich das, was wir in diese Welt hineinzubringen haben. Deswegen hat Jesus ja auch in seinem hohepriesterlichen Gebet, hat er darum gebetet und sagt, ihr seid zwar nicht von der Welt, aber ihr seid in die Welt hineingestellt. Und er bittet den Vater, dass er sie, die Jünger, die ja aus der Reich Gottes Wirklichkeit in diese Welt hineingestellt sind, dieser Welt gegenüber bestehen können, ohne der Welt zum Opfer zu fallen. Also der Homo restitutus steht uns vor Augen. Es ist also wichtig, sich immer wieder an dem zu orientieren, was Gott als Plan und als Projekt vor Augen hatte, als er den Menschen geschaffen hat. Deswegen ist auch interessant zu hören, wie Jesus sagt, was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, denn man könnte ihn auch anders übersetzen. Was Gott verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen. Aber dieses kann hat Gott hineingestellt in den freien Willen des Menschen. Der Mensch hat die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Der Mensch ist keine Marionette Gottes. Er funktioniert nicht einfach. Gott hätte auch eine funktionierende Welt schaffen können, dann wäre sie sozusagen ein Stück göttliche Mechanik, die dann auf Knopfdruck genau reagiert, wie der Wille dessen ist, der diese Mechanik erfunden hat. Aber der Mensch ist das eben nicht. Die Gott-Ebenbildlichkeit besteht eben genau darin, dass der Mensch einen freien Willen hat, Ja zu sagen oder Nein. Und worin findet er nun sein wahres Menschsein und seine wahre Verwirklichung? Indem er sich für das Ja entscheidet. Indem er seinen Willen kongruent macht mit dem Willen Gottes. Und zwar so, dass beide nicht mehr unterschieden werden können. Das können Sie übrigens im Evangelium sehr schön nachlesen, im Johannesevangelium, wie Jesus in der Auseinandersetzung steht mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten und immer wieder erklärt, der Wille meines Vaters ist mein Wille. Der Wille meines Vaters ist die Speise, die mich speist. Der Wille meines Vaters ist mein Programm. Da könnte man natürlich ihm sofort entgegenhalten, hast du denn keinen Eigenwillen? Der Mensch meint immer, seine Freiheit dadurch unter Beweis stellen zu können, indem er das Gegenteil von dem tut, was eigentlich die Moral oder die sittliche Forderung wäre. Nein, er muss das Gegenteil eben tun. Und Jesus offenbart uns eine ganz andere Freiheit, die darin besteht, das zu wollen, was Gott will. Zu dem Ja zu sagen, zu dem Gott einmal Ja gesagt hat, wie wir es eben im Eingangsgebet ja schon gesprochen haben. Gott hat zu dem Menschen Ja gesagt, zu mir Ja gesagt, und zwar mit allen Konsequenzen. Und dieses Ja hat bei ihm seine Gültigkeit behalten über diese Urkatastrophe hinaus, in der der Mensch sich gegen Gott gestellt hat. Das heißt also, Jesus ist in seiner Person, deswegen hat ja Paulus ihn als den Gekreuzigten verkündet und nicht als irgendeinen Superheld. Er ist in seiner Person das Ja Gottes geblieben und in einer Weise sichtbar geworden, dass er sogar sein Leben hingibt für uns, um dieses Ja bis zur letzten Konsequenz uns Menschen zu schenken. Und uns dadurch wieder zum Homo Restitutus, zum erneuerten Menschen zu machen. Also wir merken, genau darin liegt unsere besondere Gott-Ebenbildlichkeit, dass wir die Fähigkeit haben, Ja zu sagen zu dem, was Gott selber bejaht. Und so haben wir von Gott die Fähigkeit bekommen, das paradiesische Menschsein wieder zu finden und alle Form von Sehnsucht, die der Mensch nach Gott hat, ist auch nichts anderes als eine Sehnsucht nach seinem wahren Wesen. Jede Form von Sehnsucht, die der Mensch in sich trägt, ist eine Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Das steckt im Menschen einfach drin. Der heilige Augustinus hat auf seine Weise ja in seinen Confessiones, in seinen Bekenntnissen niedergeschrieben, wenn er von der Unruhe spricht, der Unruhe nach Gott. Unser Herz kommt erst dann zur Ruhe, wenn es seine Ruhe gefunden hat in Gott, weil der Mensch einfach eine tiefe Sehnsucht nach seinem wahren Wesen hat, wie Gott ihn geschaffen hat. Das nennt man Paradies. Dann bin ich wirklich erst ganz Mensch. Mir ist ein Wort vor Augen, das der heilige Ignatius von Antiochien vor seinem Martyrium in Rom einmal niedergeschrieben hat in seinem Brief an die Römer. Er wurde ja als ein Gefangener auf einem Schiff mit anderen Gefangenen nach Rom transportiert, um dort den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Und schreibt einen Brief an die Römer, in dem er die Gemeinde, also die römische Christengemeinde ist hier gemeint, indem er die Christengemeinde in Rom beschwört, sie mögen sich doch nicht dafür einsetzen, dass er eventuell noch begnadigt würde. Denn er sagt, ich möchte zwischen den Zähnen der wilden Tiere zermahlen werden wie kostbarer Weizen, der zu Brot wird. Und dann schreibt er, und dann erst bin ich wirklich Mensch. Interessant, diese Aussage. Dann erst bin ich wirklich Mensch. Worin verwirklicht sich unser Menschsein? Genau in dem Gegenteil von dem, was die Logik dieser Welt ist. Die Logik dieser Welt heißt, sich selber bewahren, sich selber zu pflegen, für sich selber da zu sein, also dieses ganze geozentrische Weltbild, ich bin die Mitte, alles kreist um mich, das ist unsere säkulare Betrachtung vom Menschsein. Aber der Mensch ist geschaffen zur Hingabe. Der Mensch ist auf das Du hingeschaffen, letztlich auf das Du Gottes hingeschaffen. Und dort, wo diese Hingabe sich verwirklicht, dort bin ich wirklich Mensch. Das heißt, es geschieht gerade dort, wo ich bereit bin, mein Leben für ihn zu geben. So wie Jesus sein volles Menschsein da verwirklicht hat, wo wir meinen, er ist der Unterlegene und der Besiegte, aber er ist der Sieger. Und er ist der Triumphierende. Wir werden auf den schauen, den wir durchbohrt haben und darin unser wahres Menschsein erkennen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Das war der erste Vortrag unserer Radioexerzitien mit Pfarrer Winfried Abel live aus dem Bergkloster Bestwig bei Meschede im Sauerland.